Impulse, der KPMG Podcast.
Willkommen bei unserer Podcast-Reihe, wie wir in Zukunft arbeiten werden, wo wir mit Persönlichkeiten aus dem HR-Umfeld über Entwicklungen und Herausforderungen in der Arbeitswelt sprechen dürfen. Mein Name ist Alexandra Tomaschek und zusammen mit Thomas Schmutzer freue ich mich, dass wir für unsere heutige Folge Karl Lang, Senior HR Director bei Siemens AG Österreich, gewinnen durften. In seiner Doppelrolle auch zu Gast, Professor an der FH Burgenland, wo er uns hoffentlich auch diverse Insights berichten wird. Vielen Dank, dass Sie heute da sind.
Einen schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Wir machen den Podcast jetzt schon geraume Zeit und haben uns immer zu Beginn die Frage gestellt, wie wollen wir in Zukunft in 3 Jahren arbeiten? Was können Sie uns berichten? Wie bereitet sich Siemens AG Österreich auf diese Zukunft vor?
Das ist die Frage, wo ich beginnen soll. Also wir arbeiten ja schon seit mehreren Jahren sozusagen nach der Corona-Pandemie dementsprechend an neuen Konzepten, sei es was die Bürogestaltung beziehungsweise überhaupt die Arbeitsgestaltung betrifft, sei es was die Führung betrifft. Aus der Mitarbeitersicht wird hybrides Arbeiten beziehungsweise Hybrid Work weiterhin ein sehr wichtiges Thema sein. Genau umgekehrt bei den Führungskräften natürlich auch dann hybride Führung für sie eine Herausforderung darstellen, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten dementsprechend hier tätig sind. Von dem her, und wir sind gerade in einem Prozess der Transformation, nämlich die einzelnen Bereiche und Organisationseinheiten auf diese neuen Herausforderungen vorzubereiten und gleichzeitig zu begleiten. Von der HR-Seite haben wir natürlich die Verantwortung im Hinblick auf das Change Management und diesen Change von unserer Seite zu unterstützen und dementsprechend zu begleiten, und sukzessive haben wir so einen Masterplan unter Anführungszeichen unsere Organisation in 2-3 Jahren auf das Gesamtunternehmen hin ausgerichtet und auf diese Gesamtkonzeption hin ausgerichtet, dementsprechend hier zu transformieren.
Jetzt haben Sie schon in, glaube ich, 3 Sätzen ganz viele Themen mitgebracht, wo ich super neugierig bin, ein bisschen mehr zu erfahren. Das Thema hybride Führung, ist das jetzt tatsächlich eins, das erst durch Corona aufgekommen ist? Oder wie nähert man sich so einem Begriff und wie bringt man das auch Führungskräften näher?
Na, die Corona-Zeit war für die Führungskräfte natürlich aufgrund der, sage jetzt mal, überfallsartigen Festlegung von Lockdowns, diese hybride Führung war natürlich eine große Herausforderung. Führungskräfte waren teilweise mit der Situation komplett überfordert, von heute auf morgen dementsprechend hier mit ihrem Team weiterhin gut zusammenzuarbeiten, weil bis zur Corona-Zeit, wir haben zwar damals auch schon Homeoffice gehabt, das heißt vor der Corona-Zeit, dann hat sich natürlich das durch die Lockdowns intensiviert und für die Führungskräfte war es schwierig, einerseits Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Homeoffice und andererseits am Arbeitsplatz dementsprechend gleichzeitig zu informieren, die Kooperation zu gestalten und die Zusammenarbeit zu gestalten und hier sozusagen sicherzustellen, dass weiterhin produktiv gut zusammengearbeitet werden kann. Ich kann mich da noch erinnern, die im ersten Lockdown, die ersten 1-2 Wochen waren eine große Herausforderung für uns auch im HR-Bereich, weil wir dauernd kontaktiert wurden von Führungskräften, von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, aber auch von Betriebsräten, wie sie jetzt mit dieser neuen Situation umgehen sollen, weil keiner wusste so richtig, wie gehen wir es an oder wie sozusagen kann man hier gut weiterarbeiten und zusammenarbeiten. Und da haben wir damals schon dann begonnen, diese hybride Führung mit den Führungskräften dementsprechend gemeinsam konzeptiv zu erarbeiten, was das heißt, was ihre Anforderungen in Zukunft sein werden. Und dementsprechend haben wir das dann auch in die Schulungen übergeleitet und haben dann gerade bei den neuen Führungskräften sehr darauf Wert gelegt, dass hier hybride Führung ein Thema ist und das mit den Führungskräften der Zukunft und eben auch schon der bestehenden über diese Themen gesprochen wird.
Jetzt sind Sie in der HR-Abteilung tätig und sprechen von Transformationsbegleitung und Veränderungsbegleitung und Change Management. Wo sehen Sie da aktuell große Herausforderungen, die so ein bisschen diese Zukunft einläuten?
Ich sage jetzt einmal, die große Herausforderung ist es wahrscheinlich für HR gar nicht, weil Change-Prozesse haben wir auch in der Vergangenheit schon begleitet. Gerade in einem Großunternehmen hast du sehr viele organisatorische Veränderungen, Stichwort Unternehmensveränderungen, Ausgliederungen, Eingliederungen. Ich war schon bei einer großen Kulturveränderung dabei. Jene, die sich noch erinnern können, Siemens hat ja mal die VR Tech bzw. den VR Tech-Konzern übernommen und dann zusammengeführt. Von dem her, das war auch eine große Herausforderung, ein großer Change, den wir als HR damals begleiten durften. Und ähnlich verhält es sich hier, sage ich jetzt einmal, auch hier hast du einen Change, den du begleiten musst seitens HR und gerne unterstützen möchtest. Von dem her, die Herausforderung ist eigentlich auf die Bedürfnisse der jeweiligen Abteilungen und der darin tätigen Führungskräfte und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzugehen und zu schauen, wie kann man hier die Zukunft gemeinsam gestalten, das gemeinsame Arbeiten, wo sind so die Anforderungen, die die jeweiligen Einheiten haben und wie kann man das dann gemeinsam umsetzen.
Würdest du das aus deiner Erfahrung, Thomas, auch so eigentlich fast simpel, möchte ich sagen, beschreiben?
Also wir sehen bei vielen Unternehmen genau diese Veränderung der Rolle der HR und wir sehen schon ganz viele Organisationen, die jetzt beginnen einmal, so, wie ist das Modell Modell, das Zielbild und ja, ob es jetzt Dave Ulrich ist und Businesspartner oder was auch immer was, ja, aber gar nicht einmal so die Selbstorganisation, gibt schon die neueren, aber das Zusammenspiel zwischen HR-Organisation und dann den unterschiedlichsten Fachbereichen oder Geschäftsbereichen. Und da sehen wir schon in sehr vielen Organisationen gerade wieder eine gröbere Veränderung, dieses Spielfeld zu ändern und sagen, ist der Wunsch auf der einen Seite zu sagen, ich habe Profis, Berater in allen Lebenslagen in HR und Personalthemen, was ein sehr großer Schuh ist. Auf der anderen Seite aber zu sagen, ist, das ist mein Geschäftsbereich, da habe ich die Endfahrt. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel zu finden, da sehen wir schon bei vielen Organisationen gerade zumindest Veränderungen, auch Konflikte, muss man auch sagen, bis zur Konsequenz, dass wir auch immer mehr sehen, dass gewisse Bereiche Führungskräfte einfach sagen, die Führung wird mir zu anstrengend, ich mag gar nicht mehr führen. Und damit ändert sich für mich so das Zusammenspiel eigentlich in der Organisation. Wie würden Sie das bei sich im Haus wahrnehmen oder auch jetzt quasi, jetzt muss ich diese Doppelrolle ja nutzen, so auch in der Ausbildung für die Zukunft, ändert sich da jetzt aus Ihrer Erfahrung als auch eigentlich das Skillset in der HR, dass Mitarbeiter ganz andere Skills brauchen?
Vielleicht einmal auf das, was Sie einleitend gesagt haben, zurückkommen. Das Business-Partner-Modell haben wir seit ungefähr 15 Jahren, also insofern ist es da für uns jetzt und für unsere Einheiten nichts Neues. Also wir haben die klassische Trennung zwischen Business-Partnern, Shared Services und Experten-Teams, von dem her, die sich eben mit bestimmten HR-Themen und Prozessen befassen. Und die Business-Partner-Rolle ist eben die, die eben auch diese Change-Begleitung und Change-Berater-Rolle innehat, von dem her. Also insofern war das jetzt nicht die große Herausforderung und die große Veränderung in den letzten Jahren. Und demgemäß ist es auch für die Geschäftseinheiten relativ klar, wer ihre Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen sind und dementsprechend sie bei diesen Change-Prozessen unterstützen kann. Und also aus meiner Sicht wird das auch sehr gerne angenommen. Also insofern ist es jetzt da jetzt nicht so, dass das als Gegenpol gesehen wird oder es von dem wird es schon sehr gemeinschaftlich angegangen von dem her und als Unterstützung. Wir nehmen natürlich auch externe Unterstützung in Anspruch, weil es doch in dem einen oder anderen Fall Sinn macht, Dritte hinzuzunehmen von dem her, die auch ein bisschen an Input von anderen Kulturen, anderen Organisationen einbringen können. Von dem her, also insofern ist es meistens eine Kombination, aber das besprechen wir dann, wenn bei einer Einheit das Projekt der Transformation oder dieses Changes startet, dann werden alle sozusagen Planungen vorgenommen von dem her. Die zweite Frage oder den zweiten Punkt, den Sie angesprochen haben, manche wollen Führung gar nicht mehr ausüben. Auch das merken wir, ich sage immer dazu und das, denke ich, ist auch gesellschaftlich ein Thema. Es geht nicht nur um den Fachkräftemangel, sondern zunehmend stellt sich auch ein Führungsmangel ein, beziehungsweise Führungskräftemangel, weil viele eben mit diesen vielen Herausforderungen der Führung nicht mehr zurande kommen auf der einen Seite oder auf der anderen Seite sie auch nicht mehr sozusagen diese Herausforderungen annehmen möchten. Für mich ist das auch ein Stück weit eine Entwicklung des mobilen Arbeitens, weil wenn du Führung übernommen hast, dann musst du auch zum Teil dementsprechend hier oder mehr als wie möglicherweise Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des eigenen Teams im Office präsent sein. Das heißt, die mobile Arbeit oder das mobile Arbeiten ist da meist auch ein wenig eingeschränkt und teilweise muss man dann einspringen, wenn Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen ausfallen, weil man jetzt gerade keinen Ersatz hat, muss man möglicherweise Aufgaben selbst übernehmen und diese, sage ich jetzt einmal, nicht zu steuernde Flexibilität hemmt aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt auf das berühmte Stichwort Work-Life-Balance kommen, hemmt natürlich diese Work-Life-Balance aus der persönlichen Perspektive in der eigenen Balance zu halten von dem her. Und ich merke das auch an der FH, wenn ich mit den Studierenden darüber spreche, das sind ja zukünftige HR-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass ihnen die Expertenrolle oder Expertinnenrolle viel lieber ist, als wie eben eine Führungsrolle im HR-Bereich, weil das für sie eine höhere Flexibilität ermöglicht, ihr Beruf und Privatleben besser zu vereinen. Und du bist natürlich in der Führung, speziell jetzt auch in der HR-Führung, auch anderen Themen ausgesetzt, so wie jede Führungskraft natürlich, vielleicht als HR-Leitung nur ein bisschen mehr, weil du hast natürlich Eskalationen zu managen, von dem her, du hast ganz andere Herausforderungen eben in der zwischenmenschlichen Zusammenarbeit.
Als Professor werden Sie ja sich wahrscheinlich im Vorfeld überlegen, wie gestalte ich den Lehrplan fürs nächste Jahr? Nehmen Sie diesen Aspekt, wie kann ich eigentlich Führung attraktiv gestalten, mit auf?
Ein Schwerpunktthema an der FH ist Compensation Management und Employment Conditions und die Employment Conditions behandeln genau diese Themen, eben diese Hauptherausforderungen, die sich durch New Work ergeben haben in den letzten Jahren. Auch die aktuellen Entwicklungen, wir schauen uns dazu auch Studien an, von dem her, was sozusagen hier die Präferenzen auch im Hinblick auf zukünftige Absolventen von eben einschlägigen Studienrichtungen betrifft. Und natürlich schauen wir uns dann an, wie kann man auf diese neuen Bedingungen reagieren. Und ja.
Wie gehen Sie in der Siemens damit um? wenn Führungskräfte kommen und adressieren, dass sie überfordert sind mit der Rolle oder dass sie sagen, ich würde die Führungsrolle eigentlich gern abgeben und mich auf eine Fachkarriere fokussieren. Ist das gängig? Ist das möglich? Wie geht man damit um?
Es ist jetzt nicht gängig, also ich von dem her, aber es ist möglich und es passiert auch von dem her. Vielleicht mehr als wie in der Vergangenheit, sagen wir es einmal so, dass vom Hausmaß, wir hatten auch in der Vergangenheit schon eben Führungskräfte, die den Zenit ihrer Laufbahn erreicht haben und dann nur mehr eine, unter Anführungszeichen, eine Expertenrolle ausüben wollten, wobei der Experte auch bei uns ganz eine wichtige Funktion innehat oder die Expertin, da wir ja ein technologiegetriebenes Unternehmen sind und ein von Innovationen her abhängiges Unternehmen. Also insofern ist auch diese Expertenrolle für uns eine sehr wichtige. Und da kannst du nur auf den individuellen Einzelfall eingehen und schauen, welche Möglichkeiten gibt es im Konzern, dementsprechend hier so eine Expertenrolle anzubieten. Teilweise dann auch in Form eines Tandems, wo man quasi eine Führungskraft und einen Experten in einem Tandem zusammenführt und die gemeinsam dann eine Einheit verantworten und dementsprechend hier leiten. Auch das wäre so ein Modell von dem her. Also das müssen wir sich dann von der Kombination her anschauen, also was möglich ist. Und umgekehrt versuchen wir auch, junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu ermutigen, Führungsrollen zu übernehmen, indem wir ihnen auch aktiv das bereits erwähnte oder zuvor erwähnte Shadowing anbieten. Ein Konzept, das insgesamt im Konzern etabliert wurde, wo Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Möglichkeit haben, eine Führungskraft eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Periode in allen Lebenslagen zu begleiten, die sich in der beruflichen Auseinandersetzung eben ergeben von dem her.
Das ist wirklich spannend, weil Sie sprechen Dinge an, die viele Organisationen gerade treiben, nämlich zu sagen, wie kann ich Führungskräfte entlasten oder Druck nehmen, weil das Gefühl ist bei vielen Organisationen, also ich habe das jetzt so in den letzten Wochen, ist das stärker gekommen, so wir bürden denen zu viel auf, weil es kommen dann noch Fragen wie Wellbeing und Diversität und die Führungskräfte haben das Gefühl, dass da einfach immer mehr kommt und man sieht sich nicht mehr raus und man verliert auch dann die Zeit und dann irgendwann den Spaß. Also das spiegeln uns auch aus diesen persönlichen Gesprächen oder Coachings die Leute auch wieder. Und da ist jetzt genauso der Versuch, eine Trendumkehr zu machen. Ich glaube auch, dass diese klassischen Führungskräfteentwicklungsprogramme auch gut sind, also nicht wertend, aber dass das nicht mehr ausreicht, dass man einfach auch andere Modelle finden muss, eben dual, aber auch wieder sehr individuell. Und ich glaube, das macht ja wieder sehr schön und sehr spannend, aber auch ziemlich herausfordernd zu sagen, wie kann ich denn eine Lösung puzzeln mit den Möglichkeiten und Puzzlesteinen, die ich habe. Und das zeigt jetzt, dass in der Organisation schon ein sehr hohes Vertrauen dieses offenen Diskurs ist. Ja, und das heißt nämlich auch, dass eine Führungskraft einmal sagen kann, puh, ich brauche Hilfe. Und das ist quasi in unserer Kultur, glaube ich, noch in einigen Organisationen ein weiter Weg, dass man eigentlich sagt, lass uns da gemeinsam drüber schauen, zu zweit sind wir halt schlauer, dass das noch vielen im Weg steht und quasi diese Bürde, jetzt eine HR zu fragen oder offen zu reden. Also inoffiziell passiert da ganz viel, aber offiziell passiert noch so wenig. Wie haben Sie das geschafft in der Organisation, dass das eigentlich so normal geworden ist?
Es ist auch ein Generationenwandel, sage ich jetzt einmal. Es gibt natürlich Führungskräfte, die schon sehr lang in ihrer Rolle tätig sind. Und dann gibt es ganz junge, die sind natürlich gerade, wenn sie Unterstützung benötigen, dementsprechend offener und adressieren das auch direkt und stehen auf und besprechen das auch dann dementsprechend mit HR oder mit anderen Stakeholdern des Unternehmens. Und was auch eine sehr gute Aktion bei uns war, war zu signalisieren, dass sie nicht alleine sind als Führungskräfte. Wir haben vor 2 Jahren ungefähr ein Employee Assistant Programm auch eingeführt, wo die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber auch die Führungskräfte, also es gilt für alle, dementsprechend hier diesen externen Berater, der dieses Employee Assistant Programm betreut, kontaktieren können. Sei es jetzt, wenn es Probleme gibt im beruflichen Umfeld, sei es, wenn es Probleme gibt im privaten Umfeld und sie können dort psychologische Beratung quasi bekommen und von diesem externen Berater quasi partizipieren, hat dann nichts mit uns als Unternehmen oder als HR zu tun, von dem her. Also das stellen wir den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kostenlos zur Verfügung und kann jederzeit in Anspruch genommen werden. Und das war schon auch sozusagen ein bisschen ein Boost, wo man sich nicht outen musste oder öffnen musste, wenn man nicht wollte, sondern konnte hier diese oder kann noch immer diese Leistung quasi nutzen und von dieser profitieren.
Natürlich aus Ihrer Warte heraus eine große Geste, sage ich einmal, haben Sie Zahlen, jetzt gar nicht was für Fälle, sondern haben Sie Zahlen, wie stark das genutzt wird?
Haben wir, aber ist natürlich vertraulich, möchte ich da jetzt nicht sozusagen kommentieren.
Aber wird gut natürlich genutzt, also ja, die Leute trauen sich das
natürlich
auch.
Also wir kriegen dann die Zahlen von dem Berater, der diese Leistung anbietet, ohne jetzt Inhalte bzw. nähere Beschreibungen, weil das ist natürlich ein gewisses Vertrauensverhältnis, aber wir wollen natürlich wissen, wie die Kontaktrate jeweils ist, also diese Kontaktrate ist jene, die wir dann bekommen und da sehen wir, dass es immer mehr und mehr genutzt wird.
Das erinnert mich ein bisschen an unser Insta-Help, das wir da jetzt in der KPMG anbieten. anbieten.
Es ist ein klassisches ERP-Programm, nennt man eben Employee Assistant Program, kommt auch ein bisschen aus Amerika. Also die haben ja diese Programme schon seit längerer Zeit quasi im Feld. Und da geht das sogar bis zur Schuldnerberatung, alles Mögliche. Also, ja, oder eben die gesamte Organisation des eigenen Lebens. Also da kann man alle Leistungen beanspruchen. Von dem her, die haben halt diese Leistung der psychologischen Unterstützung und Betreuung herausgenommen.
Und weil wir sehen jetzt auch, dass viele anfangen, genau, sie sind da schon einen Schritt weiter, aber wirklich zu sagen, ich versuche Employee Experience wirklich von Anfang bis Ende auch zu etablieren. Und das fängt einmal an, es überhaupt sich bewusst zu machen. Also wie, das ist ja mal der erste Schritt, aber das sehen wir jetzt auch, dass da jetzt einfach ein Umdenken stattfindet, weil halt jetzt die Zahlen kennt jeder. Ein neuer Mitarbeiter kostet mehr als ein bestehender und all diese Dinge. Aber ich glaube, jetzt ist es irgendwie, irgendwas ist passiert, irgendwie ist der Druck da, dass wir jetzt einfach uns anders auch beschäftigen mit Rückkehrern, mit Beruf und Familie, Beruf und Pflege, einfach zu versuchen, Modelle zu finden, um Menschen so lange wie möglich in den Organisationen zu halten, mit allen Konsequenzen, die damit einhergehen. Weil natürlich kann ich sagen, was bedeutet das auf Compensation and Benefits? Wie schalte ich das, wenn ich einen Jobwechsel mache? Also der Thomas Schmutzer, der jetzt Berater ist und dann vielleicht Cybersecurity-Experte wird, der wird wahrscheinlich nicht denselben Output generieren am Tag 1, am Tag 2 auch noch nicht. Aber all diese Wechsel und Varianten muss man ja auch versuchen abzubilden, damit das jetzt noch zusammenspielt. Und ich glaube, da kommen einfach ganz, ganz, ganz viele Themen. Was wir aber auch sehen, dass sich HR-Organisationen da eigentlich vorbereiten und rüsten, dass wir aber auch oft sehen, dass so quasi diese Durchdringung in der ganzen Organisation, teilweise, es gibt immer die, die gleich dabei sind, dann gibt es welche, die das noch gar nicht annehmen. Haben Sie da Tipps und Tricks, die Sie einfach sagen, was hat da bei Ihnen quasi die Nuss geknackt?
Ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, die gesamte Nuss werden wir wahrscheinlich auch noch nicht geknackt haben, aber womit wir natürlich gerne arbeiten, ist mit dem Multiplikatoren-System, wo wir quasi die gleich von Beginn an dabei sind, davon überzeugen, dass sie darüber auch sprechen sollen im Rahmen ihrer Runden, beziehungsweise dort, wo sie sich mit anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vernetzen und so über Mundpropaganda erzählen, welche positiven Erlebnisse sie hatten mit den, sag jetzt einmal, Veränderungen oder mit den Change-Prozessen, die sie bereits durchlaufen haben. Und ich denke, auch aus der eigenen Erfahrung, wenn sozusagen einer auf derselben Ebene oder aus demselben Arbeitsumfeld mir etwas erzählt, glaube ich es möglicherweise mehr, als wie ich bekomme über die Hierarchie eine Information oder von einer oberen Führungskraft. Und da ausschließlich nur die Kommunikation so laufen würde, wäre schwierig, bestimmte Dinge umzusetzen und auch schwierig, sozusagen, so der Erfahrung nach bei uns, ist es schwierig auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das anzunehmen. Die Mundpropaganda oder der Flurfunk ist natürlich ganz wichtig. Der natürlich leider ein bisschen eingeschränkt ist durch das mobile Arbeiten. Da beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz, weil natürlich das fehlt natürlich zum Teil. Das war natürlich früher intensiver. Das heißt, da wurde sehr viel auch zwischen den Türen und zwischen den jeweiligen Tätigkeiten oder eben Meetings und so weiter kommuniziert. Aber vielleicht das kurz mit der Employee Experience. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Für mich ist das natürlich im Hinblick auf die Retention der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ganz wichtig, hier ihnen alle Kontaktpunkte mit der Organisation so positiv wie möglich zu gestalten und dementsprechend hier ihnen das Gefühl zu geben, der Wertschätzung, des Willkommenseins und dementsprechend hier gerne tätig sein zu wollen. Und wir sehen das auch in den Fluktuationsraten, die relativ oder sehr niedrig sind bei uns. Bewegt sich so um die 1%, 1-3%, je nach Bereich. Also und darum ist uns ganz besonders wichtig. Und das, was Sie auch angesprochen haben, ist noch sogenanntes Boomerang-Recruiting. Das heißt, ja, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die uns verlassen haben, mit denen bleiben wir auch weiterhin in Kontakt und dementsprechend bieten wir ihnen dann auch wieder eine Einstiegsmöglichkeit. Wenn nicht immer, ist sozusagen die neue Stelle, warum jemand gegangen ist, quasi wirklich die Erfüllung oder möglicherweise wurde bei dem Recruiting-Prozess für die neue Stelle ganz was anderes versprochen, was dann nicht eingehalten wurde. Hatte ich selber in der eigenen Abteilung. Meine Kollegin ist ausgeschieden und ist nach 9 Monaten wieder zurückgekommen. Also auch das ist natürlich ein Thema, wo wir natürlich dranbleiben und hier versuchen, quasi wie bei einem Alumni-Club mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kontakt zu bleiben.
Als Mitarbeiter, Mitarbeiterin das Unternehmen per se sehr schätzt, und da kann ich jetzt aus der eigenen Erfahrung sprechen, ich bin auch ein Boomerang, dann nach ganz 9 Monaten, ein bisschen mehr war es, wieder zurückgekommen. Das macht schon was. Also wenn die Unternehmenskultur die ist, die einem taugt und das Haus auch das ist, wo man sich wohlfühlt, dann ist es ja umso besser, wenn man einen Platz an einer anderen Stelle findet.
Dass dann, wenn jemand einmal eine andere Organisation kennengelernt hat, dann ist manchmal auch die Wertschätzung der Benefits oder der Kultur, die wir haben bei uns im Unternehmen, dann ist die Wertschätzung manchmal oft viel größer, wenn jemand wieder zurückkommt.
Jetzt haben Sie vorher Flurfunk und das Arbeitsumfeld und dass Sie viel für Mitarbeiter und MitarbeiterInnen tun. Ich möchte es jetzt nicht unerwähnt lassen, weil es in unserem Vorgespräch schon ganz wichtig war. Was war der Auslöser, diese Büroräumlichkeiten neu zu gestalten? gestalten und da auch einen sehr kreativen Ansatz eigentlich zu wählen? Wo kam das her?
Ich sage jetzt einmal, grundsätzlich kam es natürlich zum Teil eben aufgrund der Veränderungen und der Homeoffice-Aktivitäten, weil wir natürlich gesehen haben, dass die bisherige Bürolandschaft nicht mehr notwendig war, weil ja im Prinzip einige zu Hause und einige im Office waren. Das heißt, man hat nicht mehr diese Kapazitäten benötigt. Aber dann ging es uns auch darum, hier die neue Bürolandschaft nach einem aktivitätsbezogenen System aufzubauen. Das heißt, nicht mehr klassische graue Büroräumlichkeiten in ein Zimmer, zwei Zimmer oder Gruppenräumen zu gestalten, sondern je nach erforderlicher Tätigkeit die Büroräumlichkeiten so zur Verfügung zu stellen, dass die Aktivität für diese Tätigkeit dementsprechend auch unmittelbar gestaltet werden kann. Beispiel eben eine Silent Area, wo in Ruhe gearbeitet werden muss und darf. Von dem her, also da darf nicht telefoniert werden, nicht gesprochen werden. Dann gibt es einen Socializing-Bereich, wo die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich austauschen können und dementsprechend hier über alle Dinge des Lebens oder auch des beruflichen Lebens diskutieren können in einem Gemeinschaftsraum. Dann gibt es einen Bereich für Meetings, wo man sich hier in Meetingräumen zusammenfinden kann, Projektgruppenbesprechungen durchführen kann. Die Meetingräume können auch selbst zusammengestellt werden. Dann gibt es eigene Räumlichkeiten, wo man Telefonate oder Einzelgespräche führen kann, bis zu unseren Telefonboxen, die wir im Einsatz haben, wo Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Einzeltelefonate führen können.
Weil wir, wenn wir so Projekte begleiten, das immer versuchen, über so Arbeitsstil oder Workstyles nennen wir es, zu erheben, wie Menschen arbeiten. Wie haben Sie sich genähert, damit die Leute wissen, was sie brauchen? Weil das ist für mich immer genau die große Herausforderung, dass bleiben wir bei den Telefonboxen. Wenn sie da sind, mögen sie die Leute vielleicht nicht, sondern wenn sie weg sind, fehlen sie dramatisch. Das ist dasselbe wie mit ganz vielen Dingen. Und das ist so, sich kritisch auseinanderzusetzen, was brauche ich denn eigentlich, um meinen Job gut zu machen und nicht, was hätte ich gern? Wie haben Sie sich da genähert, damit sie treffsicher sind?
Einerseits natürlich auch mit diesen Arbeitsanalysen oder Anforderungsanalysen, welche Tätigkeiten und Aktivitäten sind es denn, die diese Organisation ausmachen oder diese Organisationseinheiten. Aber die zweite und die eher bessere Möglichkeit war dann die zur Verfügungstellung unseres Work-ins für die Einheiten, damit die einmal zum Beispiel 4 Wochen oder 5 Wochen in so einem Konzept arbeiten können, um das einmal kennenzulernen und einmal zu sehen, welche Module beinhaltet das neue Work-in oder die neue Ausrichtung der neuen Büroumgebung. Und dementsprechend können sie sich da annähern und schauen und dann eine Entscheidung treffen, was ist das, was wir für unsere Bedürfnisse benötigen und wie wir in Zukunft arbeiten noch wollen. Das heißt, deswegen haben wir ja auch diese modellhafte Bürolandschaft eingerichtet, dass das für diese Zwecke genutzt werden kann.
Die Methode der Learning Journey, ist die Siemens für sowas offen?
Vielleicht eine kurze Definition, was Sie unter Learning Journey verstehen.
Also wenn Unternehmen auf der Suche sind nach Eindrücken oder Inspiration, wie man es umsetzen kann und sich dann an ein anderes Unternehmen wendet mit der Bitte, dürfen wir uns das bei euch mal anschauen, dürfen wir mal zuschauen oder mal in diese Area vielleicht hineinschnuppern und oder auch mit MitarbeiterInnen vielleicht auch sprechen und sagen, wie schnell habt ihr euch da daran gewöhnt, findet ihr das alles gut? Also so im Sinne als Sparring-Partner eigentlich zur Verfügung zu stehen?
Machen wir es laufend von dem her. Das heißt, wir haben immer Kontakte mit anderen Organisationen, speziell auch mit Schul- und Ausbildungseinrichtungen, die das sehr gerne nutzen und sich einmal anschauen wollen. Und da gibt es natürlich Kontaktmöglichkeiten, auch mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die auch dort tätig sind. Also das ist auch während des normalen Betriebs möglich, wo eben Besichtigungen stattfinden und wo man dann auch direkt mit den Personen, die dort vor Ort dann anwesend sind, sich austauschen kann. Und das läuft seit ungefähr 2 bis 3 Jahren.
Liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, nutzen Sie die Chance, melden Sie sich. Ich glaube, man kann viel lernen. Ich habe heute viel gelernt und wieder viel mitgenommen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Hat großen Spaß gemacht. Für den spannenden Austausch möchte ich mich auch bedanken. Ich freue mich, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind und sage Dankeschön.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.